herzlichen Dank für eure Segens- und Genesungswünsche. Der Holger hat schon einen Einstieg gemacht, Kunst, ja, Bildbetrachtung. Da fiel mir in dem Zusammenhang ein, Holger und ich, wir haben auch zusammen im Kunstunterricht gesessen. Und der Holger hat dann immer die Bilder für mich gemalt, weil ich völlig unbegabt bin. Und der Kunstlehrer, sein Name war der Herr Weise, sein Name war Programm, der hat dann immer so getan, als würde er das nicht merken. Gott sei Dank. Man muss sich auch zu helfen wissen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Wir haben heute einen ganz, ganz kurzen Predigttext, der ist ganz schlicht, ja, ganz minimale Textgrundlage, ganz wenig Text, kaum Handlung, ganz einfacher Sachverhalt. Im Zentrum des Textes steht der Apostel Matthäus, und ich lese jetzt mal den Perikopentext, Matthäus 9, 9 bis 13. Die Berufung des Matthäus und das Mahl mit den Zöllnern. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich. Und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das war der ganze Text, ganz einfach. Ja, der Mann, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, ist selbst dabei gewesen. Es war der Zöllner, den Jesus in die Nachfolge gerufen hat. Und aus lauter Bescheidenheit tut er dann so, ja, als würde er über jemand anders schreiben. Ja, er schreibt also: Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. So ist natürlich beeindruckend. Ja, dass der Matthäus, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach aufsteht und mitgeht. Aber das war es jetzt. Ja, man könnte sich jetzt hinsetzen, was soll man da predigen? Jesus ruft, folge mir nach und der geht mit. Fertig. Was also tun? Ich habe dann bei Google eingegeben, Berufung des Matthäus, ja, Verzweiflung. Und dann sind mehrere Gemälde aufgeploppt von dem Barockkünstler Caravaggio, der genau diesen Bibeltext zum Zentrum hatte, eines seiner wichtigsten Gemälde, Frühbarock. Und dann habe ich dann mal angefangen, mich da einzuarbeiten, und dann eröffnete sich für mich eine ganze Welt, was ich im Kunstunterricht nie verstanden habe. Ja, es wurde also richtig spannend. Ich bin mit diesem Thema auch noch nicht fertig. Ich kann jetzt die Gemeinde einfach mal teilnehmen lassen an einem Zwischenstand. Wir gucken uns gleich drei Bilder an, nicht nur eins. Und das ist dann die Predigt. Der Künstler Caravaggio, ich fand den faszinierend. Michelangelo Merisi Caravaggio ist geboren am 29. September 1571 und am 18. Juli 1610 gestorben, oder besser gestorben worden. Der ist nämlich ermordet worden. Caravaggio war ein italienischer Maler, der die meiste Zeit in Rom tätig war. Und in den letzten 4 Jahren seines Lebens musste er immer umziehen. Ja, mal nach Neapel, nach Malta, nach Sizilien, wieder zurück. Ausgebildet ist er in Mailand und er ist als 20-Jähriger nach Rom gekommen. Caravaggio macht sich einen ganz beachtlichen Namen, ja, allerdings nicht nur als Künstler, sondern auch als gewalttätiger, empfindlicher und total provokanter Mann. Keine ruhige Minute, schrecklich jähzorniger Typ, ständig in Schlägereien verwickelt, wird er dann eines Tages tatsächlich zum Todesurteil wegen Mordes verurteilt. Dann ist er nach Neapel geflohen. Da ist er wieder als Künstler etabliert, weil er einfach eine großartige Nummer ist. Er ist der bedeutendste italienische Maler seiner Generation. In Neapel macht er mit seinem merkwürdigen Leben weiter. Ja, er ist berüchtigt für Gewalttätigkeiten und Duelle. Und das selbst in einer Zeit, als ein solches Verhalten eigentlich normal war. Ja, viele von uns kennen die drei Musketiere. Ja, die haben immer einen Degen bei sich, die dürfen das auch. Die Musketiere, das sind die Guten. Ja, und Caravaggio, das ist einer von den Bösen. Ja, der trägt auch ständig einen Degen bei sich, darf er aber gar nicht. Unerlaubter Waffenbesitz. Seine Polizeiakten sind voll. Ja, Gerichtsverfahren, eins nach dem anderen. Im November 1605 wird er ins Krankenhaus eingeliefert. Angeblich ist er in sein eigenes Schwert gefallen, ja, aber das war auch wieder ein Duell. Und dann Showdown, 29. Mai 1606. Caravaggio tötet einen jungen Mann, Tommasoni, in Rom, weil er versucht, diesen zu kastrieren. Ein Duell aus Eifersucht wegen einer bekannten römischen Prostituierten, Felide Melandroni. Der Maler hat die immer als Heilige abgebildet in seinen Gemälden. Naja, die hat jedenfalls für ihn Modell gesessen und dann ist er mit dem Zuhälter in sich in die Haare geraten und Caravaggio versucht dem Tommasoni tatsächlich die Hoden abzuschneiden. Pech für Caravaggio, dass der Mann aus einer einflussreichen Familie ist. Er muss wieder fliehen. Wegen des Skandals begibt er sich nach Malta. Dort machen ihn die Ordensritter, machen ihn zum Ritter. Dann wird er wieder verhaftet, wieder Schlägerei. Ja, er hat eine Tür eingeschlagen, einen Ritter schwer verletzt. Dann wird er von den Ordensleuten eingesperrt in Valletta. Dann kann er fliehen, er wird aus dem Orden ausgestoßen. Wörtlich heißt es, er ist ein stinkendes und faules Mitglied. So, bisher konnten Caravaggios Gönner ihn immer irgendwie schützen, aber damit ist jetzt endgültig Schluss. Er wird wegen Mordes zur Enthauptung verurteilt. Es wird ein Kopfgeld verhängt. Und jeden, der ihn erkennt, ist es erlaubt, ihn also umzubringen. Ja, das ist dieses berühmte Vogelfreisein. Auch in dieser Zeit hat Caravaggio weitere Gemälde gefertigt. Ja, dann zum Beispiel abgetrennter Kopf des Johannes. Ja, da macht er seinen eigenen Kopf rein in diese Bilder. Er wartet in Sizilien auf die päpstliche Begnadigung, aber dazu kommt es nicht mehr. Er wird in einen Zusammenstoß verwickelt, dabei wird sein Gesicht entstellt. Es werden Fragen gestellt über seinen Geisteszustand. Sein Verhalten ist völlig unberechenbar, bizarr, absolut haltlos. Er stirbt 1610 auf dem Weg von Neapel zurück nach Rom. Er ist in der Toskana beerdigt. 2010 hat man seine Überreste nochmal kriminaltechnisch untersucht. Er ist vergiftet worden. Wahrscheinlich durch die Familie Tommasoni, des jungen Mannes, den er versucht hat. Naja. Gnadenloses Leben, früher Tod, begnadete Kunst, da gab es nichts zu lachen. Dabei hat Caravaggio die bemerkenswerte Fähigkeit, in seiner Kunst Szenen vorzuführen von unübertroffener Lebendigkeit. Er versteht es immer ganz genau, den richtigen Moment einer Situation zu erwischen. Ein dreiteiliges Werk in Rom, in einer der römischen Kirchen, hat den Apostel Matthäus zum Kern. Caravaggio hat eine Predigt gefertigt in Bildern für ein Publikum, was nicht lesen kann. Und die Gemälde, die ich jetzt zeige, sind aus der Zeit 1599 bis 1600. Und das war eine kirchliche Auftragsarbeit, befindet sich bis heute diese Arbeit in Rom in der Cappella Contarelli. Papst Franziskus geht heute mehrmals im Jahr dahin, ja, um sich das Bild nachdenkend, sich besinnend, der inneren Einkehr wegen. Und das ist ein Altarbild, das zeigt den schreibenden Matthäus mit einem Engel. Dann machen wir mal Bild 1. Und vielleicht Licht aus, dann können wir... Danke. So, das hier ist eine ganz typische Darstellung. Das ist das Altarbild, Mitte. Ja, dann haben wir das Martyrium des Matthäus auf der rechten Seite und links die Berufung des Matthäus. Da gehen wir gleich durch. Fragestellung, wer ist Matthäus? Dieses Bild hier nennt sich die Inspiration des Matthäus. Die Darstellung des Apostels in der bildenden Kunst ist seit dem 8. Jahrhundert eigentlich immer gleich. Ja, Matthäus wird dargestellt als ein älterer Mann mit ergrautem, welligem Haar, mit grauem oder weißem Bart. Hier hat er eine Glatze. Bekleidet ist er in der mittelalterlichen Kunst mit einem länglichen, tunika-ähnlichen Gewand und mit der Toga, so hier auch bei Caravaggio. In aller Regel wird der Apostel mit den üblichen Attributen dargestellt, das heißt als Schreibender an einem Pult mit Schreibfeder, ja, mit einem Buch oder mit einer Buchrolle, da schreibt er eben sein Evangelium auf. Das Evangelistensymbol des Matthäus ist Mensch oder Menschensohn und er wird dann regelmäßig dargestellt mit Flügeln, mal ohne Flügel, ja, also als Engel. Und wenn die Inspiration dargestellt wird, so wie hier, ja, dann fallen die Person des Inspiranten und das Attribut des Engels zusammen. Ganz häufig wird der Matthäus dargestellt mit Hellebarde oder Schwert, manchmal mit den Utensilien eines Zöllners, wie zum Beispiel Geldbeutel oder Zählbrett. Und Caravaggio hat das hier gemacht mit einem Trick, der Engel oben, ja, der zählt an den Fingern. Das ist die Anspielung auf das Zählbrett des Matthäus. Matthäus gilt bis heute als Schutzpatron der Buchhalter, der Geldwechsler, der Finanz- und Bankleute und eben der Zöllner. Angerufen wird er von katholischen Christenmenschen in Fällen von Trunksucht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie die da drauf kommen. Das Matthäus-Evangelium beschreibt Jesus als königlichen Messias sowie als Sohn Gottes, Menschensohn eben. Und die Lehre Jesu wird in den 5 großen Reden entfaltet, von denen die Bergpredigt die bekannteste ist. Und aus diesem Grunde ist es für die frühe Kirche, ist das Matthäus-Evangelium das wichtigste Evangelium geworden. Denn Matthäus interpretiert Jesus als Gott mit uns. Und dazu erzählt Matthäus kleine Geschichten über Jesus und die sind meistens mehrdeutig. Zentraler Begriff für Matthäus ist der Begriff der Barmherzigkeit. Ja, auch in unserem Bibeltext ist das ein ganz wichtiger Punkt. Zentraler Begriff Barmherzigkeit. Jesus wendet sich den Underdogs freundlich zu. Er spricht mit den Zurückgesetzten, mit den Kriminellen. Ja? Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern eben die Schwachen. Ja? Jesus ist gekommen für Sünder. Und so auch die Darstellung im Matthäusevangelium. Und jetzt können wir mal machen Bild 2.
Wunderbar. Hier, wir brauchen das Bild eigentlich nicht. Das hier ist das Martyrium. Ja, nach katholischer Überlieferung soll Matthäus 42 Israel verlassen haben, um in Arabien als Missionar zu arbeiten. Kann sein, wissen wir aber nicht genau. Jedenfalls hat die katholische Tradition das übernommen und Matthäus erleidet nach der katholischen Tradition das Martyrium durch Erdolchung, ja, am Altar, während er einen Gottesdienst hält. Das da soll sein der Matthäus, hier wird er massakriert. Wir brauchen das Bild für die Predigt eigentlich nicht, aber wir haben hier einen ganz interessanten Nebenaspekt. Da ist er. Können wir da mal reinzoomen? Noch, ja, so schön. Ja, danke. Das ist Caravaggio. Caravaggio hat sich selbst in das Bild reingemalt und das ist hochinteressant. Er sieht traurig aus und ich glaube, das ist auch so beabsichtigt. Denn das ist, aus meiner Sicht ist das ein Schuldbekenntnis. Caravaggio malt sich selbst unter die Reihe der Verbrecher. Ja? Er sagt, es kann sein, dass ich ein Mitläufer bin, aber ich stehe auf der Seite der Gewalttätigen. Ja? So, und das heißt also, Schuldbekenntnis, ja, ich stehe auf der Seite der Mörder, der Künstler Caravaggio. Können wir auf das Bild 4 gehen? Das ist das Zentrum der heutigen Überlegungen. Dieses Bild hier heißt die Berufung des Matthäus und es beschreibt genau die Situation in unserem Bibeltext nach der Interpretation Caravaggios. So, das ist also seine Predigt über den Text, den ich eben gelesen habe und dann ist das jetzt auch meine Predigt. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Caravaggio, der macht aus diesem Text einen Krimi. Wer ist Matthäus? Das Epochale an dieser Darstellung ist, dass zum ersten Mal in der Kunstgeschichte eine heilige Handlung nicht in einen heiligen Rahmen gesetzt wird, wie zum Beispiel eine Ideallandschaft, ja, sondern Caravaggio verlegt das Ganze in eine ganz alltägliche Stube. Nichts ist sicher. Man kann noch nicht mal sagen, ob das drinnen oder draußen ist. Vielleicht machst du das Licht hier noch aus, dann können wir besser sehen. Man kann nicht genau sagen, ob das überhaupt drinnen oder draußen ist. Gehen wir einfach mal drinnen, von drinnen aus. So sehen Caravaggios Spelunken aus. Die Halbwelt, in der Caravaggio sich so gerne bewegt. Eine Spielhölle, eine Zockerbude. Caravaggio betont die Alltäglichkeit durch das verstaubte Fenster oben rechts und die Darstellung der Kleidung der Personengruppe um Matthäus herum. Nehmen wir für den Moment einfach mal an, hier, das soll Matthäus sein. Wir reden noch länger darüber. Die Kleidung, die da getragen wird, ist ganz typisch für 16. und 17. Jahrhundert. Allerdings sind die Personen overdressed. Ja? Die tragen teilweise Pelz, hier zum Beispiel Federhut, ja? Zuhälterklamotten auf der einen Seite, Bankerklamotten auf der anderen Seite. Ja, der Herr Bankdirektor, der sah damals so aus. Zuhälter, Halbwelt, Zocker, ja, Arbeitskleidung von Bankern. Manager. Die Wand des Raumes ist ungekalkt. Die Raumdarstellung ist kahl, so dass wir uns konzentrieren sollen auf die Gestik der handelnden Personen. Aber wer sind die Personen? Matthäus war Zöllner, eine zur Zeit der dargestellten Handlung verachtete Berufsgruppe, so dass ihn die Berufung zum Jünger Jesu selbst umso mehr überraschen musste, wie Caravaggio es in seinem Gemälde ausdrücken will. Aber wer ist es? Die meisten Sachverständigen gehen davon aus, dass der bärtige Mann in der Mitte der Matthäus sein soll. Können wir mal ranzoomen? Ja, jetzt, ja, so ist schön. Und noch ein bisschen nach rechts vielleicht. Ja, wunderbar. Er zeigt auf sich. Matthäus will sagen, was? Wer? Ich? Und während seine Augen auf den Jesus gucken und eigentlich schon zustimmen, ja, ich werde dir folgen. Das hat vielleicht Sinn. Kann sein. Das Bild ist mit Absicht mehrdeutig. Matthäus zeigt mit dem Finger fragend auf sich, aber könnte auch sein, er zeigt auf die Begleitfiguren. Einmal rauszoomen, wieder in die Totale. Ja, danke. Caravaggio teilt die Beteiligten im Geschehen in zwei Gruppen auf. Die beiden Personen rechts, Jesus und Petrus. Jesus ganz, ganz fein angedeutet, Heiligenschein, zeigt mit der Hand auf die Personengruppe. Er zeigt auf Matthäus, wobei wir nicht genau wissen, wer jetzt nun Matthäus ist. Und vor Jesus steht Petrus, finde ich ein bisschen doof, der ist später reingemalt worden, klar, ist eine Auftragsarbeit, steht für den Papst. Ne? Der Papst vermittelt zwischen Jesus und der Welt, ja, wenn man das positiv sehen will, wenn man es negativ sehen will, da würde man sagen, naja, das Papsttum, das verstellt den Blick auf Jesus. Das ist alles beabsichtigt, ja. Jedenfalls haben wir ganz rechts das erste Drittel, etwa hier entlang dieser Linie, das ist der Raum Gottes. Links, das ist die Welt, ja. Und in die Welt scheint also dieses Licht hinein und das Fenster, das verteilt ein eher diffuses Licht und hinter Christus, mit Christus, strahlt Gottes Licht in den Raum, also in die Welt. Jesus beruft den Matthäus und zeigt auf ihn. Aber auf wen denn jetzt? Wer ist Matthäus? Der junge Bursche hier in der Mitte, der weicht zurück. Kannst mal ranfahren? Ja, danke. Der weicht etwas zurück und lehnt sich an den Bärtigen an, könnte Matthäus sein. Ja, im richtigen Leben ist das einer der Lustknaben, ein homosexueller Knabe, mit dem Caravaggio viel zu tun hatte. Minetti heißt er im richtigen Leben. Das könnte Matthäus sein. Ja? Dann der Mann im Vordergrund, dieser hier, einmal raus. Ja, ganz recht, wunderbar. Der Mann hier vorne, Ja, mit dem Degen. Der wendet sich interessiert Jesus zu und schaut zu Jesus hin. Könnte auch wieder Caravaggio selber sein, ja, mit dem Degen. Ist das Matthäus? Könnte sein. Und einmal wieder die Totale. Danke. Völlig gleichgültig scheinen diese zwei hier zu sein. Die Figuren auf der linken Seite, der untere zählt einfach das Geld weiter und scheint am Ablauf des Geschehens überhaupt gar kein Interesse zu haben. Und der obere, der ältere Mann, schaut beim Geldzählen zu durch eine Brille. Da ist er, den ich eben Bankmanager genannt habe. Einer von beiden könnte ebenfalls Matthäus sein. Es gibt Interpretationen, die in dem jungen Mann ganz links den Matthäus identifizieren. Hier ist er. Und ich glaube, das könnte auch tatsächlich sein, denn hier verbirgt sich ein Krimi. Einmal auf die Hände hier gehen. Wenn es ja, danke, wunderbar. So, die zu zählenden Hände hier vor dem jungen Mann, die sind parallel gesetzt, sodass wir glauben, die gehören zu einer Person. Das stimmt aber nicht. Ja, es sind tatsächlich die Hände von mehreren Personen. So, die eine Hand gehört dem Bärtigen, der auf sich selber zeigt. Und die andere Hand gehört dem jungen Mann am Ende des Tisches. Und hier ist eine weitere Hand, wenn du mal ein bisschen nach rechts gehst. Ja, diese Hand, und jetzt ein kleines Stück rauszoomen. Ja, diese Hand, da sind die zählenden Hände, die Geldzählhände am Tisch. Und diese Hand hier, die zu dem jungen Mann gehört, die hat ein Geldsäckchen in der Hand. Dieses Geldsäckchen, das kann man jetzt wegen der Auflösung, kann man das nicht erkennen. Das ist der, tatsächlich, hat der unter der Achse einen Geldbeutel verborgen. Ja. Die Berufung des Matthäus findet genau in dem Moment eines Diebstahls statt. Denn Zöllner gelten ja als Diebe und Betrüger. Es spricht sehr viel dafür, dass das der Matthäus sein soll. Gerade in dem Moment, als Jesus ihn ruft, ist er dabei, was zu klauen. Und das macht eigentlich die Situation, dass der dann einfach aufsteht und mitgeht, eigentlich noch verwirrender. Ja, aber es zeigt, ja, dass Jesus Sünder ruft, selbst in dem Moment, wo sie gerade dabei sind, sündig zu sein. Gehst du wieder in die Totale? So. Mann mit Degen, Matthäus. Lustknabe, Matthäus. Bärtiger Mann, der auf sich oder andere zeigt, Matthäus. Banker, Matthäus. Zöllner und Dieb, Matthäus. Man kann nicht genau ausmachen, auf wen Jesus zeigt. Caravaggio hat die Zöllner hier, nennen wir sie einfach mal alle Zöllner, die hat er in verschiedenen Altersstufen dargestellt. Einmal knabenhaft, ja, oder jungenhaft hier vorne. Dann haben wir hier aber auch mehrere Ältere am Tisch. Soll also heißen, ja, die sind alle berufen. Junge und Alte werden von Jesus gerufen. Den jungen Leuten im Gemälde stehen der reife und bärtige Mann im Zentrum und der Alte gegenüber. Das Alter ist charakterisiert von Geiz und Geldgier, welche der vornüber geneigte Mann mit der Brille versinnbildlicht. Ja, wer ist jetzt Matthäus? Hier, an diesem Tisch, da an dieser Stelle, da ist ein Platz frei. Das ist ein offener Halbkreis. Ein Platz ist unbesetzt. Ob alt, ob jung, du bist Matthäus. Jesus ruft dich. Folge mir nach. Ein Gemälde wie ein Krimi, wie ein Verwirrspiel. Nichts ist gewiss. Was man mit Gewissheit sagen kann, ist, dass die seltsam kraftlose Geste, mit der Jesus auf den Matthäus weist, die berühmteste Hand der Kunstgeschichte ist. Einmal noch auf diese Hand zoomen. Das ist die Hand von Jesus. Er zeigt auf den Zöllner. Die berühmteste Hand der Kunstgeschichte, die möchte ich euch mal kurz zeigen. Das wäre das Bild aus der Sixtinischen Kapelle. Das wäre das Bild 5. Da ist sie. Das hier ist ein so berühmtes Gemälde, das hängt relativ gerne mal in deutschen Wohnzimmern. Ja, das ist also das Bild von Michelangelo. ja, in der Sixtinischen Kapelle. Das ist die Schöpfung. Hier wird jetzt gerade der Adam zum Leben erweckt. Rechts Gott Vater, starke Hand, berührt links Adam, schlaffe Hand. Das hier ist sie. Das ist sehr, sehr bedeutungsvoll und von Caravaggio natürlich mit Absicht so gemacht. Ja, es ist ganz offensichtlich, dass Caravaggio hier einen Bezug herstellt zur Schöpfung. Wir sehen die Erschaffung Adams. Dort berühren sich die Finger Gottes und die des ersten Menschen, die Schöpfung also. Adam wird ein Mensch erst durch die Berührung durch Gott. Für Caravaggio und die Berufung des Matthäus bedeutet das, dass der Mensch erst ein Mensch wird durch die Berufung durch Jesus. Aus dem Zöllner und Betrüger Matthäus wird der Evangelist und Apostel Matthäus ein neuer Mensch. Auch du kannst neu werden. Christus ist der Schöpfer, aber er ist auch der neue Adam. Im 1. Korinther 15, 45 steht, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Der erste Mensch ist von der Erde, der zweite Mensch ist vom Himmel. Der erste Mensch ist der Adam aus 1. Mose 1, der zweite Mensch ist Jesus Christus. Er ist zugleich der letzte Adam. Die erste Menschheit wird von der Gestalt des Adam abgeleitet, die zweite von Christus. Neben dem Adamsmenschen gibt es seit der Auferstehung auch den Christusmenschen. Wir alle waren und sind in Adam. Als Christen sind wir nun auch in Christus, dem Vater einer völlig neuen Menschheit. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ganz ruhig wieder auf Bild 4 gehen, in der Totalen. Christus ist der letzte Adam, denn es wird keinen weiteren mehr geben. Jeder Mensch muss sich einem der beiden Häupter unterordnen, entweder dem ersten Adam, dem natürlichen Menschen, oder dem letzten Adam, Christus. Einen weiteren wichtigen Aspekt hat Caravaggio angedeutet. Und wie gesagt, ich bin mit diesem Bild noch nicht fertig. Da ist einfach so viel, was man darin finden kann. Jedenfalls einen weiteren Aspekt noch, dann Schluss. Die zwei Sprossen hier im Fensterkreuz. Im Bild schafft das Kreuz die Verbindung zwischen dem göttlichen Raum rechts, erstes Drittel, und dem weltlichen Raum links. Das ist christliche Theologie. Ja. Durch das Kreuz kommt Christus zu uns. Durch das Kreuz können wir zu Gott kommen. Berufung durch Jesus bedeutet immer auch Berufung zum Kreuz, zum Mitgehen des Leidensweges. Zugleich ist das Kreuz eine Quelle des Lichts und der Ausgang zu einem neuen und ewigen Leben. Wir müssen allerdings bereit sein, unsere Zollbude zurückzulassen. Amen.